Rassismuserfahrung stattfinden, dass Patienten, wenn, also viele Therapeuten haben die Haltung, dass manchmal Herkunft oder Sprache oder Kultur wenig Rolle spielt bei psychischen Störungen und Menschen sind gleich. Und das ist genau, das ist diese, sage ich mal, ein Falle, wo Patienten das Gefühl haben, wir würden nicht als Gesamt gesehen, sondern eher als Störung gesehen.
Herzlich willkommen zu Knix Talks, dem Podcast zu aktuellen Themen der Islamismusprävention. Bei Knix Talks sprechen wir über das, was die Präventions- und Distanzierungsarbeit in Deutschland und international beschäftigt. Für alle, die in dem Feld arbeiten oder immer schon mehr dazu erfahren wollten, Islamismus, Prävention, Demokratieförderung und politische Bildung. Klingt interessant? Dann bleiben Sie jetzt dran und abonnieren Sie unseren Kanal, Knix Talks. Überall da, wo es Podcasts gibt.
Wer in Deutschland einen Therapieplatz bekommen hat, der darf sich glücklich schätzen, denn die Erzählungen um monatelange Wartelisten kennen Sie ja bestimmt. Was aber, wenn man als Patientin traumatische Fluchterfahrungen durchmacht hat oder Rassismus und Diskriminierung erlebt hat, dann wird es für Hilfesuchende noch schwieriger, die passenden Angebote zu finden. Und der heutige Gast, Rashida Rami, arbeitet in Berlin als Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin. Sie hat sich als Verhaltenstherapeutin auf interkulturelle Psychotherapieansätze spezialisiert. Welche Vorteile die Ansätze mit sich bringen können, erfahren Sie in dieser Folge. Ich bin Thile von ufug.de und ich begrüße Rashida. Ich heiße dich herzlich willkommen.
Vielen Dank.
Ja, also in Deutschland leben ja rund ein Viertel mit Migrationsgeschichte. Für Sie sind die Barrieren, passende Therapieangebote zu finden, besonders hoch. Also wieso eigentlich? Mit welchen Hürden müssen Hilfesuchende dabei rechnen?
Tatsächlich viele Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland haben Schwierigkeiten, Zugänge zu therapeutischen Angeboten oder Präventionsmaßnahmen aufgrund von sprachlichen und kulturellen Differenzen und Verständigungsschwierigkeiten. Was oft dazu führt, dass entweder unpräzise bis fehlerhafte Anamnesen und Diagnosen gibt, dass auch Missverständnisse in der Therapie gibt oder auch unnötige Mehrfachuntersuchungen, was eine Gefahr erhöht, dass Erkrankungen chronifiziert werden und dass auch Menschen so auch die Therapieprozess oder die Therapie selber als auch eine belastende Erfahrung erleben, dass sie sich dort nicht gesehen werden, nicht verstanden werden und dass sie auch nicht ihre Leiden aufgrund, wie gesagt, der Sprachbarrieren nicht umfassend darstellen können. Viele Patienten mit Migrationshintergrund wünschen sich auch eine Therapie in der Muttersprache, was natürlich aufgrund der wenig vorhandenen Therapeuten, an Muttersprachler-Therapeuten, kaum möglich ist. Genau, und nach dem Kassengesetz, es gibt keinen Anspruch auf Therapie in der Muttersprache.
Mhm. Du bietest ja auch Therapie auf Arabisch an, ne?
Genau, ja. Und ich habe oft die Rückmeldung von den Patienten, die davor auch Therapien gemacht haben oder die waren auch in bestimmte, auch sage ich mal, Unterstützungsmaßnahmen, wo sie gesagt haben, das war so quälend, dass sie in der Therapiestunde nicht alles äußern können, was sie, wie sie sich fühlen, was das waren für Erinnerungen, aufgrund, sage ich mal, dass sie die Sprache nicht so gut beherrschen, um alles ausdrücken zu können. Und einige haben auch gesagt, nach der Therapiestunde war ich noch frustrierter und trauriger als davor eigentlich.
Welche Auswirkungen haben denn Rassismus- und Diskriminierungserfahrung auf die psychische Gesundheit?
Also Rassismuserfahrung und Diskriminierung können natürlich destabilisierend für Menschen wirken. Das heißt, ob das in der Schule oder mit Institutionen in der Gesellschaft oder auch mit einzelnen Menschen, das können auch sehr kränkende Erfahrungen sein und sehr verletzende Erfahrungen sein. Und viele Menschen schaffen das schnell sozusagen einzuordnen und sich davon zu distanzieren. Andere Menschen, das hat für sie, hat das für sie sehr lange, sage ich mal, so ein bisschen quälende Effekt hat, wo sie sehr lange damit hadern und sehr lange ja dieses kränkende Erfahrung mit sich schleppen.
Die sogenannte ICD-10-Klassifikation ist für Menschen in Heilberufen ein internationales Verschlüsselungssystem für Erkrankungen. Das ist im Grunde ein Katalog, in dem verschiedene Erkrankungen erfasst und in Krankheitsgruppen geclustert werden. Jedes Störungsbild, darunter auch psychische, ist einem Code zugeschrieben. Mit dem ICD-Schlüssel bestimmen Psychotherapeutinnen unter anderem die Diagnosen für die Krankenkasse. Der ICD-Schlüssel wurde von der WHO initiiert und die darin aufgeführten Krankheitsbilder werden in einem aufwendigen Verfahren stetig ergänzt, angepasst oder entfernt. Ein Beispiel: Lange galt Homosexualität als psychische Störung im ICD-Schlüssel. Das hat die WHO erst 1991 geändert. Und trotzdem werden ja dann die Rassismuserfahrungen nicht im Rahmen von ICD als ICD-10 separat anerkannt. Glaubst du, das ist problematisch für die Patientinnen?
Also ob sie gar nicht anerkannt sind, würde ich das relativieren. Also natürlich würden sie auch mit erfasst in belastende Situationen. Da kann man natürlich auch Rassismuserfahrung oder Ausgrenzung oder Mobbing können auch so, alle diese belastende Erfahrungen können alle dort sozusagen erfasst werden. Rassismus allein als Erfahrung wird nicht als Störung, so als psychische Störung genannt. Aber in der Therapie selber, natürlich ist wichtig, dass auch diese Erfahrung viel Raum kriegen und auch, dass der Patient auch sich damit auseinandersetzt, dass er auch sozusagen lernt, Strategien damit umzugehen. Vor allem, wenn, sage ich mal, wenn Patienten selber wenig Resilienz haben, um sich sozusagen für sich selber Strategien zu entwickeln und da damit umgehen zu können.
Ja, zur Resilienz können wir auf jeden Fall nochmal später kommen, aber ich wollte noch bei diesen Rassismus- und Diskriminierungserfahrungen und Auswirkungen davon bleiben. Also wenn Therapeutinnen sich dazu ausbilden möchten oder spezialisieren möchten, das ist kein klassischer Bestandteil der Therapieausbildung und das beruht auf Eigeninitiative. Jetzt aber sehr überspitzt, wenn da ein junger Patient aus armen Verhältnissen auf der Couch sitzt und ihm gegenüber eine weiße bildungsbürgerliche Therapeutin sitzt und er von den Rassismuserfahrungen in der Schule erzählt, kann da überhaupt eine gute Therapiebeziehung entstehen? Sie kann das doch wahrscheinlich gar nicht mitfühlen.
Das weiß ich nicht, ob sie da nicht mitfühlen kann. Ich denke schon, dass auch Therapeutin, die, sage ich mal, keine Rassismuserfahrung haben oder auch nicht aus demselben Milieu kommen, sie können trotzdem sich hineinversetzen und auch mitfühlen. Aber natürlich eine konkrete Schulung, es macht mehr Sinn, dass Therapeuten auch sich mit interkulturellen Ansätzen auseinandersetzen, mit auch, dass sie sich mit ihrer eigenen Kultur auseinandersetzen, dass sie auch mit ihrer eigenen, sage ich mal, Sozialisation und Denkmuster und auch wie, auch was sie alles mitbringen und gleichzeitig sich auch damit auseinandersetzen, was denken sie über andere Menschen, andere Hautfarben, über andere, und das ist auch umfassend, sowohl in der Therapie, in der Diagnostik als auch in der Therapieverlauf müssen sozusagen diese Merkmale, die die Patienten mitbringen, also mit Migrationshintergrund oder Rassismuserfahrung, müssen die ganze Zeit mit berücksichtigt werden. Und ja, das stimmt, im Rahmen der Ausbildung wird wenig angeboten zu interkulturelle Psychotherapie oder zu, wie bearbeitet man Rassismuserfahrung auch in der Psychotherapie. Und die meisten, die das machen, machen das auf ihre eigene Initiative meistens eher danach und beschäftigen sich viel mehr mit diesen Ansätzen. Und aber die Tendenz ist steigend, dass viele Therapeuten sich da bewusster werden, dass auch sozusagen Menschen mit Migrationshintergrund oder mit Fluchterfahrung, dass sie ein bisschen eine, sag ich mal, eine andere Rahmen brauchen, um in der Therapie besser aufgefangen zu werden. Also nur ein ganzes Beispiel, dass Therapeuten die sich mit solchen Ansätzen beschäftigen, dass sie sich mehr Zeit lassen in der Diagnostik, dass sie sich umfassend auch sozusagen mit der Herkunft der Patienten, mit aus welcher Region sie kommen, welche Wert- und Normensystem sie haben, welche Rollenvorstellung sie mit sich bringen, wie religiös sie sind, wie praktizierend sie sind, warum sie emigriert sind, wie lief die Flucht oder die Migration, gab eine Statusverlust durch die Migration, welche Vorstellung haben Sie an die Migration? Ist die Vorstellung überhaupt realistisch? Also, dass Sie da dafür mehr einen Raum geben, sozusagen, um rauszufinden, welche Einflussfaktoren zusätzlich zu der Erkrankung auch da eine Rolle spielt.
Das kann ja dann auch sein, dass der Patient oder die Patientin religiöse Erklärungsmuster für die Umstände heranzieht und vielleicht versteht ja dann der oder die Therapeutin ja gar nicht, wenn sie sich nicht mit dem auseinandergesetzt hat, also so mit seinem Kontext oder Sozialisierung.
Ja, das auf jeden Fall. Also wenn Therapeuten sich mit bestimmten, sage ich mal, Erklärungsmodellen, die die Patienten mitbringen, kann sein, dass erstmal diese Erklärungsmodelle eher als, keine Ahnung, Teil der Erkrankung sozusagen gesehen werden, wobei eigentlich diese Erklärungsmuster sind für die Patienten eher so wie ein Gebenhalt sozusagen, dass sie mindestens ihre Erkrankung versuchen zu verstehen. Und im Rahmen dieser interkulturellen Psychotherapie oder dieser Ansatz muss man tatsächlich diese Erklärungsmodelle, die die Patienten mitbringen, auch Raum geben, stehen lassen und dann im Rahmen der Therapie immer darauf eingehen und versuchen sozusagen das zu korrigieren.
Müssen Sie dann Expertinnen für jeweiligen Kulturen werden oder?
Also Experten sind meistens eher die Patienten, also die Therapeuten sind eher Experten in der Behandlungstechnik und einer auch Erkennung von Symptomatik und Zuordnung sozusagen nach dieser Klassifikationssysteme. Aber die Patienten oder die Therapeuten müssen auch dieses Offenheit haben, sozusagen neugierig sein, was der Patient auch mitbringt. Aber die Patienten selber sind die Experten, was ihre, sage ich mal, Sozialisation betrifft, was ihre Geschichte betrifft. Und der Therapeut ist der Begleiter sozusagen in den Selbstreflexionsprozess.
Der Therapeut oder die Therapeutin muss zwar neugierig und dem aufgeschlossen sein, aber nicht irgendwie von vornherein denken, ich weiß da schon irgendwie alles Bescheid und deswegen kann ich Annahmen treffen über die Genderrollen in der und der Kultur, weil bla 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 und deswegen bist du so. Das kann ja dann auch Gefahr laufen, dass die Patienten Rassismus erfahren, oder? Wenn das nicht sensibel aufgegriffen wird?
Ja, tatsächlich, das ist ein Thema, was sehr tabuisiert wird. In der Therapie selber können auch manchmal Rassismuserfahrungen stattfinden. Also viele Therapeuten haben die Haltung, dass manchmal Herkunft oder Sprache oder Kultur wenig Rolle spielt bei psychischen Störungen. Und Menschen sind gleich. Und das ist genau diese, sage ich mal, ein Falle, wo Patienten das Gefühl haben, die würden nicht als Gesamt gesehen, sondern eher als Störung gesehen. Und sowohl, sage ich mal, in der Therapie, wenn das stark Betonen des Anderssein der Patienten kann genauso diskriminierend sein, wie gar nicht drauf eingehen. Kann genauso auch sozusagen ein Gefühl von nicht gesehen sein, ausgeschlossen sein, auch das Gefühl, nicht dazugehörig sein. Also beides, da müssen auch, sage ich mal, Therapeuten, das passiert auch im Rahmen dieser Auseinandersetzung oder die Schulung, dass sie auch vorsichtig und behutsam solche Merkmale der Kultur oder der Herkunft der Patienten anzusprechen und darauf einzugehen.
Du hast ja schon interkulturelle Psychotherapieansätze erwähnt. Was bedeutet das in einfacher Sprache?
In einfacher Sprache, interkulturelle Psychotherapie bezeichnet die Behandlung psychischer erkrankter Kinder, Jugendlichen oder auch Erwachsenen mit Migrationshintergrund unter Berücksichtigung von kulturellen Aspekten wie Sprache, Herkunftsgeschichte oder Prägung von Gesundheit bzw. auch Vorstellung von Gesundheits- und Krankheitsbildern sowie verschiedene Erwartungen an Behandlungsmethoden.
Ja, und wie können dann Jugendliche oder Kinder gestärkt werden? Also wie kann man sozusagen die krisenfester machen?
Krisenfester machen, das ist ein ganz spannendes Thema, weil da sprechen wir hier über Resilienz. Diese Fähigkeit, flexibel mit Stressoren umzugehen. In der Psychologie, wir reden von dieser Widerstandsfähigkeit. Und es gibt tatsächlich Menschen, die sind resilienter als andere. Und Resilienz ist
als angeborenes?
Ist ein Teil eingeboren. Aber Erfahrungen, die man macht im Leben, können auch Resilienz, sage ich mal, reduzieren. Oder man kann auch Resilienz auch weiter aufbauen und antrainieren. Also es ist nicht etwas Konstantes, Festes, was nicht veränderbar ist, sondern das ist ein Prozess. Was sind die Säulen der Resilienz? Was ist Resilienz überhaupt? Wodurch zeichnet sich Resilienz aus? Oder was sind die, einerseits resiliente Menschen sind optimistisch, genau. Das heißt, sie haben so eine Art zuversichtliche Art, Sachen zu betrachten und auch die glauben, dass Sachen gut gehen. Und es gibt einen Neurowissenschaftler, heißt Raphael Kalisch, der auch sozusagen resiliente Menschen als solche bezeichnet, die glauben, dass es eher gut ausgehen wird und dass sie daran mitwirken können. Und damit sind sozusagen hier zwei Eigenschaften genannt. Einerseits die Selbstwirksamkeit und andererseits Zuversichtlichkeit. Ein weiterer Schutzfaktor, das ist Akzeptanz. Mhm. Das heißt, einerseits die Umstände zu akzeptieren, die man gerade nicht verändern kann und nicht verändern, oder sie nicht verändern lässt. Und andererseits auch sie selbst zu akzeptieren und nicht mit sich ständig zu hadern. Eine Bindung stellt auch einen sehr hohen Schutzfaktor bei Resilienz. Das heißt, wie sicher gebunden man ist, sozusagen zu Bezugspersonen oder hat man sozusagen ein stabiles soziales Netzwerk an Freunden, an Menschen, worauf man sich verlassen kann. Auch ein lösungsorientiertes Denken spielt auch einen Schutzfaktor. Das heißt, denken Menschen in Lösungen oder in Problemen? Also das spielt auch eine Rolle, wie gehe ich mit damit um, indem ich alles als Probleme sehe oder mehr in Lösungen denken. Zwei weitere wichtige Schutzfaktoren, das ist die Selbstwahrnehmung. Und mit Selbstwahrnehmung ist es damit gemeint, die Signale des Körpers wahrnehmen, die eigenen Grenzen zu wahrnehmen. Also, und ein bisschen sozusagen zu schauen, okay, wo erreiche ich hier meine Grenzen und auch da darauf zu reagieren. Und auch die Selbstreflexion. Und damit ist auch gemeint, sich von außen zu betrachten und ein bisschen seine eigene Denken und Einstellungen zu hinterfragen und die eigenen Anteile sozusagen in was man hat oder welche Probleme man gerade hat, auch zu erkennen und nicht alles zu externalisieren und zu sagen, okay, die anderen sind blöd oder schuld, mit mir stimmt alles.
Da möchte man hin. Also das ist das ideale Resilienzbild. Wie kommt man denn da hin?
Tatsächlich, man kann das trainieren. Und die Frage ist, wie kann man das trainieren? Also wie kann man Resilienz trainieren? Man kann das trainieren, indem man erstmal mit sich auseinandersetzt und die eigenen Ressourcen erstmal zu entdecken und diese Ressourcen auch aufzubauen und auch nicht vorhandene Ressourcen auch sozusagen aufzubauen. Ich rede hier von sowohl von innere Ressourcen als auch externe Ressourcen. Also das heißt, ein gutes Freundeskreis, sozusagen auch eine körperliche Gesundheit durch Sport, auch, sage ich mal, auch eine Art Selbstversorge, dass ich mir was Gutes tue, nicht so ab und zu, sondern das ist wie kontinuierlich ein System. Und die innere Ressourcen, dass man dieses Selbst Wahrnehmung, dieses Selbstreflexion, auch dieses, ich sage jetzt nicht positives Denken, aber dieses zuversichtliches Denken auch zu üben, auch anzutrainieren. Und wir reden hier ein bisschen in der Psychotherapie ein bisschen von dieses kognitive Umstrukturierung, dass man ein bisschen so einfach negative Denkmuster ein bisschen umstellt, ein bisschen anders antrainiert.
Also das heißt, wenn ein Patient oder eine junge Patientin zu dir käme, dann geht es erstmal so darum, die Lebensumstände erstmal zu optimieren oder zu angenehmer zu gestalten.
Der erste Schritt in der Therapie ist erstmal eine Beziehung aufzubauen, überhaupt um vieles erfassen zu können, dass der Patient eine gewisse, sage ich mal, Offenheit entwickelt, auch alles zu sagen oder seine Gedanken, seine Befürchtungen, seine Sorgen, seine Ängste so ohne Angst, ohne die Angst bewährt zu sein, zu äußern. Und das ist der entscheidende, sage ich mal, Werkfaktor in der Therapie. Das ist die Beziehung. Und genau, und erstmal zu schauen, okay, wenn diese Beziehung aufgebaut wird, dann wie kann ich den Patienten in den unterschiedlichen Bereich unterstützen, dass durch das, sage ich mal, die Selbstveränderung, also ich selber verändere ich nicht, sondern dass der Patient selber durch an sich arbeiten seine Lebenssituation auch verändern kann.
Ziemlich schwere Themen, auch teilweise, wenn es um Trauma geht oder Folgen der Ausgrenzung. Kann das eigentlich auch sogar schlimmstenfalls zu Radikalisierung führen?
Genau, das ist sehr komplex und es ist schwer, auch so da eine Aussage zu treffen, was generalisierend ist. Also es könnten auf Folge von Ausgrenzung, dass Menschen, die das Gefühl haben, ausgegrenzt sein, dass sie nicht dazugehörig sein, vor allem bei Jugendlichen ist diese Gefahr sehr hoch, dass sie sozusagen radikale Tendenzen entwickeln oder sich von radikalen Gruppierungen rekrutieren lassen. Aber wie gesagt, es könnte sein, muss aber nicht. Und wenn wir sagen auch, was spielt da die psychische Instabilität, auch spielt da eine Rolle, das ist auch wiederum, es könnte sein, dass natürlich Menschen, die zu radikale Gruppen hingezogen fühlen und da einsteigen, eine gewisse psychische Instabilität auch haben. Es muss aber auch nicht sein. Es gab auch in der Vergangenheit Berichte oder auch sozusagen, dass Menschen auch, die in solche Gruppierungen mitmachen, die auch, sage ich mal, jetzt keine psychische Instabilität mindestens nach draußen gezeigt haben.
Wie könnte man konstruktiver darüber sprechen?
Also ich finde, wenn Jugendlichen, also ich rede jetzt hier mehr über Jugendlichen, wenn Jugendlichen die Gefühle von Ausgrenzung oder diese Erfahrung, dass man erstmal mit denen darüber auseinandersetzt, dass man sozusagen die Alternative ist nicht, dass sie in eine Gruppe gehen, wo sie das Gefühl haben, die würden dort aufgenommen, die kriegen dort die Wertschätzung oder die kriegen dort das Gefühl, dazu gehörig zu sein und Teil einer großen Mission zu sein, dass diese Gefahr ein bisschen reduziert wird, indem man erstmal sowohl sehr früh Präventivmaßnahmen in den Schulen sozusagen integriert, durch Workshops, durch Gruppenarbeit, wo auch solche Themen auch so die Jugendlichen auch dafür sensibilisiert werden und aber auch sozusagen in der Therapie mit den Eltern das Thema besprochen.
Können interkulturelle Psychotherapieansätze einen präventiven Beitrag leisten?
Präventiv weiß ich nicht. Psychotherapie hat eine Interventionsfunktion. Prävention würde ich eher im Bereich, sage ich mal, wie im Bereich schulische Aufklärung, im Bereich Workshops, da können auch die Psychotherapeuten mitwirken.
Also interkulturelle Psychotherapieansätze kann vielleicht präventiv wirken, aber ist nicht in erster Linie Prävention.
Genau, also tatsächlich Psychotherapie als Maßnahme natürlich kann auch als Teil präventiv wirken, um weitere Verschlimmerung der Erkrankungen oder Chronifizierung zu verhindern. Und aber nicht jede, sage ich mal, ja, Auseinandersetzung muss in der Psychotherapie stattfinden. Das kann auch, sage ich mal, im schulischen Bereich. Genauso dort sind viele Maßnahmen auch sehr sinnvoll, die man dort integrieren kann, dass man auch über Rassismus-Workshops macht oder auch präventive Maßnahmen zur Radikalisierung.
Ja, zumindest dürfen wir vielleicht ein bisschen Hoffnung haben, dass auch immer mehr sich da in den Bereichen tut.
Auf jeden Fall, ja.
Und ja, einfach auch, dass mehr Forschung zu interkultureller Psychotherapie vielleicht auch gemacht wird oder auch den Zusammenhängen von Rassismus und Psychotherapie. Ja, und für diese Folge möchte ich mich auf jeden Fall schon mal bei dir bedanken. Das war die Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin Rachida Rami. Und es war mir eine Freude.
Vielen Dank und bedanke ich mich auch für den Austausch und ja, hat Spaß gemacht.
Recherche und Moderation Tele, technische Umsetzung und Produktion Malte Fröhlich.
Sie hörten eine Folge von Knicks Talks, dem Podcast zu aktuellen Themen der Islamismusprävention. Knicks Talks ist eine Produktion von Knicks, dem Kompetenznetzwerk islamistischer Extremismus. Knicks ist ein Projekt von Violence Prevention Network, UFUG.de und der Bundesarbeitsgemeinschaft religiös begründeter Extremismus, kurz BAG-RELEX. Ihnen hat der Podcast gefallen? Dann abonnieren Sie uns und bewerten Knicks Talks auf der Plattform Ihres Vertrauens. Wenn Sie mehr zu Knicks erfahren wollen, schauen Sie doch auf unserer Webseite www.kn-ix.de vorbei. Und wenn Sie sich direkt bei uns melden wollen, dann können Sie das natürlich auch machen, mit einer E-Mail an info@kn-ix.de. Wir freuen uns über Ihre Anmerkungen und Gedanken. Knicks wird durch das Bundesprogramm Demokratie leben des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend gefördert. Weitere Finanzierung erhalten wir von der Bundeszentrale für politische Bildung, dem Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Gleichstellung in Sachsen-Anhalt, der Landeskommission Berlin gegen Gewalt und im Rahmen des Landesprogramms Hessen aktiv für Demokratie und gegen Extremismus. Die Inhalte der Podcast-Folgen stellen keine Meinungsäußerungen der Fördermittelgeber dar. Für die inhaltliche Ausgestaltung der Folge trägt der entsprechende Träger des Kompetenznetzwerks Islamistischer Extremismus die Verantwortung.